Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass der Schauspieler Jörg Schüttauf in dieser Stunde unser Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Schüttauf.
Ich freue mich auch. Guten Morgen. Hallo.
Man findet, wenn man über Sie was liest, immer wieder ein Zitat von Ihnen. Ich bin der Haflinger des deutschen Films, klein und genügsam. Haben Sie das wirklich mal gesagt und sich mit diesem, Anführungsstriche, robusten Freizeitpferd verglichen?
Ja, das habe ich mal gesagt und ich finde das Bild eigentlich ganz passend. Also ich bin wirklich nicht der Größte, aber stämmig, kraftvoll, durchaus. Nicht sehr, also für Langstrecke nicht geeignet. Kurzer Sprint, ja. Also so dieses Rückpferd im Wald, wissen Sie, der dann auf Kommando dann auch in die richtige Richtung zieht, das bin ich schon. Und vielleicht auch seinen eigenen Kopf hat, das weiß ich jetzt nicht, ich habe ja keine Haflingerzucht oder so. Aber ich mit der blonden Mähne hat auch mal gestimmt.
Ist jetzt ein bisschen weißer geworden.
Gut, aber die Haflinger sind ja auch eher weiß, ja. Tatsächlich, auch im Alter.
Wissen Sie, was mich stutzig gemacht hat? Das war das Genügsam. Darf denn ein Schauspieler genügsam sein?
Es gibt sicher welche, die ausgesprochen andersrum ungenügsam sind, aber ich darf das, weil ich es auch nicht anders kann. Also ich höre mir das gerne an, wenn jemand was nicht passt und ich das nochmal machen soll. Aber ich kann auch relativ ruhig eine Gegenmaßnahme ergreifen, in dem Sinne, dass ich sage, warte mal ganz kurz, aber das sehe ich jetzt anders. Aber ich halte das immer noch für genügsam und nicht für aufständig oder
überdreht.
Überdreht, ja. Das ist das nächste Stichwort, überdreht. Also überdreht bin ich nun, weiß Gott nicht, weil ich drehe ja kaum.
Jörg Schüttauf. Er spielte Erich Honecker. Er spielte aber auch einen Dichter aus dem 18. Jahrhundert. Er verkörperte den Vater von Thomas Brasch. Er war jahrelang der Fahnder im Fernsehen. Später war er ein Tatortkommissar, Delvo. Also Komödie, Krimi, Drama, Theater. Wir haben eine Menge zu erzählen.
Gerne.
Seit über 20 Jahren ist Schauspieler Jörg Schüttauf immer wieder auf der Berlinale vertreten, auch in diesem Jahr. Und zwar in der Rolle eines Hausmeisters, der eine Bürgerwehr gründet, in so einem dystopischen, ja, ich würde es mal Angstdrama nennen, Wir könnten genauso gut tot sein. Herr Schüttauf, da hat man am Anfang, ich jedenfalls hatte am Anfang Mitleid mit Ihrem Gerti Posner. Der Hausmeister ist traurig, weil er einen Hund verloren hat. Aber der Mann entwickelt sich dann im Laufe des Filmes zu so einem Aufwiegler, finde ich, und nutzt dabei das wirklich vollkommen übersteigerte Sicherheitsbedürfnis seiner Mitbewohner. Und es ist so beklemmend zu sehen, was Angst aus Menschen macht, fand ich. Wie haben Sie diese Geschichte empfunden?
Ich habe es zum ersten Mal gesehen auf der Berlinale Premiere, um ganz genau zu sein, es war am Freitag. Mich hat der Film im besten Sinne wirklich sehr beeindruckt und ich war sehr froh, dabei gewesen zu sein, weil er eben so sehr besonders ist und weil er so eine besondere Atmosphäre schafft in diesem einen Wohnblock mit doch vielen, vielen Bewohnern und einer Hauptrolle natürlich in der Regie von Natalia Selnikova. Und die ist zauberhaft, weil sie ist Studentin. Aber jetzt, die Frage habe ich ganz vergessen. Also ich weiß, dass der Film besonders ist, weil er eben diese besondere Atmosphäre schafft. Ich sagte es bereits. Und
diese Angst der Leute, das fand ich irgendwie so. Da dachte ich, meine Güte, also so auf Sicherheit bedacht.
Na klar, es beleuchtet zu viel. Also wir haben die europäischen Grenzen, die nach und nach dicht gemacht werden, weil alle plötzlich Angst haben, sagen, um Gottes Willen, Überfremdung etc. und so weiter. Wir haben den Virus, wir wissen noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, die ist irgendwann zu Ende und wir kommen endlich auf dem Bahnsteig an und steigen gelöst aus und sagen, diese Sache ist jetzt auch gegessen. Das beleuchtet das alles und relativ kompakt.
Also dass der Film, wir könnten genauso gut tot sein. Ich habe jetzt rausgehört, also die Geschichte, es ist nicht nur die Rolle, es ist vor allem die Geschichte, die Sie auch in so einen Film zieht. Sie waren ja nun in Ihrem doch schon einige Jahre dauernden Schauspielerleben so unterschiedliches, wie Sie waren Kommissar oder Fahnder, Sie waren entlassener Strafgefangener, Sie waren Mann mit Alkoholproblemen, Sie waren mal ein Vater, der sich Sorgen macht um seinen Sohn, der in den Islamismus abrutscht. Was muss eine Rolle haben, damit Sie Interesse haben, damit Sie interessiert sind?
Also ich möchte nicht immer mich wiederholen. Also wenn ich zum Beispiel mal einen ganz, ganz guten Bürgermeister gespielt habe, kommen oftmals Anfragen, die handeln dann, es geht um einen Bürgermeister. Und dann denke ich mir, aha, dann kann das durchaus ein anderer Bürgermeister sein, von einer anderen Stadt und in einer anderen Zeit. Aber das ist halt immer so eine Gefahr, du bist halt dann so zack in so einer Schublade drin. Mhm. Und mein Schränkchen hat nun Gott sei Dank, das ist aber auch eine Glücksgeschichte, viele Schubladen. Und die ziehe ich dann gelegentlich auf oder dann kommt mal eine ganz neue dazu. Oder man muss anbauen, einen neuen Schrank. Das ist, sind dann immer ganz erstaunliche Geschichten, die einem so selber ereilen und wo man merkt, ach, krieg mal, das wusste ich auch nicht, dass ich das so kann oder so. Oder.
Also selber nur neugierig sein.
Neugierig auf andere Rollen, auf, vor allen Dingen auch auf andere Regisseure. Was muss eine Rolle haben? Da geht es mir wahrscheinlich wie all meinen Kollegen, die sich freuen, wenn das einfach ein Text ist, wenn das ein Inhalt ist, wo man sagt, da möchte ich gerne dabei sein. Und wenn natürlich dahinter noch ein Name steht, wie ein bekannter Regisseur, ein guter Regisseur, der relativ wenig Mist gebaut hat in seinem Beruf, sondern immer, wenn der auftaucht, sagt man, boah, das sehe ich mir gerne an, das ist ein verrückter Hund, der hat einfach Ahnung und nicht nur das, sondern er ist auch noch nett. Das hast du auch selten. Es gibt viele Leute, die Ahnung haben, aber den relativ
unfreundlich. Mit dem man nicht zusammenarbeiten möchte?
Das gibt es wirklich, ja. Und das ist natürlich alles auch mitentscheidend. Und wenn das alles nicht zutrifft, dann ist es, und da bin ich ganz ehrlich, dann ist es manchmal auch nur einfach der Drehort. Also ich
möchte, ach ja, tatsächlich?
Ja, wenn es jetzt die Rolle auch nicht so ganz, also es gibt so einen geflügelten Spruch, also Drehort geht vor Drehbuch oder so. Das ist jetzt nicht häufig der Fall gewesen, dass ich jetzt ausgesprochen oft das Glück hatte, ganz weit weg und und jetzt schon gleich gar nicht. Aber ich habe ein paar Traumschiffe gemacht, zum Beispiel.
Wo ich gedacht habe,
da gucke ich nicht so genau hin, sondern da müssen andere Leute viel Geld bezahlen, dass sie da mal hin dürfen. Und da war ich schon überall und ist sogar noch was rumgekommen.
Ja, wunderbar. Was ist eigentlich schwieriger, eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle?
Ich finde Nebenrollen schwieriger, weil du kommst als Gast dahin, hast erstmal ganz wenig Kontakt mit den Leuten, die da jeden Tag schon möglicherweise wochenlang zusammen zu tun haben. Mhm. Und also wie so ein fremdes Wartezimmer. Ne? Du kommst da rein und musst dich erstmal warm werden. Aber genau, und du musst erstmal ankommen und dann möglichst schnell, meistens unter Zeitdruck und es wird auch immer schneller, dein Ding abliefern. Und wenn es noch nicht so passt, dann musst du sportlich und frei genug sein, das im Sinne des Regisseurs oder wie auch immer, dann eben so schnell umzusetzen, dass, und dann gehst du wieder. Und dann hast du den dritten und den vierten Drehtag und dann war es das auch schon.
Mhm. Ja, und diese Wie lange Hauptrolle, befassen Sie sich eigentlich davor mit so einer?
Das geht lange. Also bei mir ist es leider lange, weil ich muss, wenn es dann schöne Drehtage sind, wo ich also sehr viel Text habe, das habe ich meistens sehr, sehr viel lieber, als dass man wirklich nur so, so Schwenkfutter ist. Nee, das dauert nicht 3-4 Tage, sondern ich mache das schon länger. Ich habe auch viel Zeit, also kann mich dann mit großer Vorfreude an den Tisch setzen und relativ entspannt mir das alles ein bisschen aufsprechen auf dem Computer und dann höre ich mir das an beim Joggen oder beim Rudern oder beim Paddeln.
Wie Sie sehr sich die Rolle selber abnehmen würden?
Nee, erstmal geht es wirklich nur um die Reihenfolge der Wörter, dass man das relativ gut in den Griff kriegt. Dann merkt man, warum fällt mir dieses Wort nicht ein, weil ich es niemals so sagen würde. Warum ist das so geschrieben? Macht das Sinn? Oder kann ich es vielleicht so sagen, wie ich das gerne hätte? Die schönsten Filme sind tatsächlich die, wo ich also wahnsinnig gut vorbereitet war, aber dann in der Panik plötzlich alles vergessen hatte und irgendwie sinngemäß alles gesagt habe. Und dann kam das plötzlich so gut rüber, weil das war nicht nachgedacht nach der Reihenfolge der Wörter, sondern also es war wirklich improvisiert. Aber sinngemäß war es alles richtig. Und bestes Beispiel in dem Film Bad Banks, Herr Schwochow machte den, ein ganz toller Regisseur. Und da war ich so aufgeregt. Und das war eben auch so eine Nebenrolle. Die sind schon 6 Monate da am Drehen. Ja. Und Schüttauf kommt da irgendwie nach Luxemburg und alles. Und wahnsinnig nette Leute. Und Gott, sind die alle nett. Und jetzt achten die alle drauf. Und wie ist er denn? Und kann er es denn? Und natürlich kann er es dann nicht. Und dann habe ich einfach nur geschwommen und habe aber dann alles richtig gemacht, weil er hat in der Probe schon aufgezeichnet und hat gemerkt, oh Gott. Und dann hat er die Probe aufgezeichnet und gesagt, tut mir leid, ich muss noch mal rein. Nee, brauchst du nicht, wir haben das schon. Danke. Und es ist eine der erfolgreichsten Rollen, die ich jemals gespielt habe. Ja.
Der Schauspieler Jörg Schüttauf ist heute zu Gast. Blonde oder vielleicht auch weiße, strubbelige Haare, strahlend blaue Augen. Was steht in Ihrer Agenturkarte, Herr Schüttauf? Sonst noch?
Ich glaube, sportlich, aber das muss ich mal ändern lassen. Und dann was noch? Dialekt, sächsisch, berlinisch.
Was würden Sie sagen, was zeichnet Sie als Schauspieler aus?
Ja, ja, ich lache ganz gern. Also es gibt sicherlich viel ernsthaftere und tiefgründiger denkende Schauspieler. Das geht bei mir so ein bisschen mehr aus dem Bauch. Aber die Gedanken kommen dann auch irgendwann, also vom Bauch dann hoch. So. Aber ich bin.
Sie müssen Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen hier.
Das kommt auch noch dazu. Also ich stelle mein Licht gerne unter den Scheffel, weil ich auch oft vergesse, wer ich bin und was ich alles schon gemacht habe. Ja. Also es ist nicht so, dass ich also mit aufrechtem Gang frühmorgens aufstehe und sage, Mann, bin ich toll oder so. Nee, im Gegenteil. Das ist also, naja.
Also weil Sie gerade das Lachen gesagt haben, ich habe jetzt in den letzten Tagen ja sehr viele Filme von Ihnen gucken dürfen und ich hatte tatsächlich Vorwärts immer den Film, wo Sie Honecker, Schauspieler und Honecker sind, den hatte ich noch nicht gesehen und ich habe mich wirklich kaputt gelacht.
Das freut mich.
Also eine Komödie über die Demonstration 89 und Sie eben Schauspieler und Honecker, Darsteller. Hat dieser Dreh Spaß gemacht?
Unglaublich. Unglaublich. Also ich darf es vielleicht mal sagen für den Hörer, und der es noch nicht gesehen hat, das ist ein bisschen Monty Python.
Ja.
Hätten es die Briten gemacht oder die Franzosen oder die Amerikaner, würde das Feuilleton in Deutschland auf- und niedergehopst sein und sagen, ja, die können es halt. Ne? Aber jetzt haben wir Deutsche das gemacht. Und oh, gehört sich denn das, diese Diktatur und Erich Honecker und so. Und ich muss ganz ehrlich sein, wir haben zu DDR-Zeiten schon, und ich bin etwas älter, ich darf darüber berichten, weil ich es auch erlebt habe, wir haben eigentlich nur mal schmunzeln den Kopf geschüttelt oder gesagt, ist das ein Ernst, was ist denn das für ein... Und diese ganzen alten Herrschaften und so, wie auch immer, ich gar nicht böse gemeint, ja. Also das heißt, der Blick zurück, jetzt irgendwie 20, 30 Jahre später, da darf es schon mal sein, dass man sich über diese kleine Geschichte, die ausgesprochen gut ausgedacht ist, in der Hauptrolle bin ich natürlich der Schauspieler, der versucht, der Honecker zu sein. Ja. Und da, mit der Angst, bitte, bitte, lieber Gott, lass es niemanden merken, dass ich es nicht bin. Und seine Tochter eigentlich nur aus den Klauen der Stasi rausholt. Und deswegen kam auch nur die Wende zustande. Und also mit anderen Worten, ein Riesending, ein großer Spaß. Oft machen Filme Spaß und die sind dann am Ende gar nicht so erfolgreich.
Aber der war doch erfolgreich. Sie sind ja auch ausgezeichnet worden. Sie haben
ich bin zumindest ausgezeichnet worden.
Aber zahlenmäßig einer komödiantischen Rolle.
Ja, richtig. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut.
Manchmal sagt man ja, Komödie wäre sehr schwer.
Ja, es ist das Maß, ne? Also das Maß der Übertreibung oder das Weglassen, das genaue Wissen, was reicht eigentlich, was ist komisch genug.
Genau.
Und ein Krimi zu machen, da legst du ein bisschen Musik drunter, dann machst du das Licht aus und schon ist es spannend und plötzlich machst du und alle erschrecken, dann hast du schon einen super Krimi hingekriegt. Aber an der richtigen Stelle eine Pointe so zu platzieren, dass die Leute möglicherweise im Kino auch lachen, bis die Tränen kommen im besten Falle und eigentlich fühlt sich das alles gar nicht komisch an beim Machen, sondern es ist wirklich Arbeit. Mhm. Wobei wir auch tatsächlich viel gelacht haben beim Honecker-Film. Aber ich sag mal so, mir fällt es viel leichter, auch bei ernsten Stoffen. Ich muss einfach immer lachen dürfen, ansonsten kann ich nicht arbeiten. Und dann fließen auch bei mir die Gedanken nicht. Aber wenn ich einen strengen Herrschaftston höre und große Disziplin, da schalten bei mir die Knöpfe runter und dann gehe ich so gegen Null und dann passiert
nichts. Also Sie brauchen Freiheit.
Lachen.
Lachen. Wie ist das überhaupt so bei historischen Figuren? Also ich hatte, glaube ich, vorhin schon den Vater von Thomas Brasch, Horst Brasch, erwähnt, den Sie ja auch gespielt haben, jetzt in dem Lieber Thomas, in dem Kinofilm, der ja auch noch im Kino läuft momentan. Also historische Figuren, ist das was anderes, als wenn man so literarische Figuren sich aneignet?
Na, ist auf jeden Fall die Distanz ein bisschen größer und die Angst auch, dass man sich eher da am wenigsten besetzt gesehen hätte. Ja, mein Gott, das war ein schlanker, großer, toller, schöner Mann. Und da kommt der Regisseur auf mich. Da stimmt doch was nicht. Dann war die Vorbereitung für die Rolle auch, man musste mir diese blauen Äugchen, die musste man mir sozusagen abdecken mit schwarzen Pupillen, damit diese Herkunft irgendwie... jüdische Abstammung und so weiter, schwarze Haare, man hat mir die Haare gefärbt. Ich hatte plötzlich buschige Augenbrauen. Aber wenn es dann an die Rolle geht und an die Situation, die es zu spielen gilt und zu bedienen gilt, dann heißt es, das ist halt ein strenger Vater, der es nicht leicht hat mit seinem Sohn und aus seiner Sicht alles richtig macht und der Sohn macht alles verkehrt. Und dann habe ich natürlich sofort den Ton und die Haltung, die dieser Vater in dieser Situation braucht. Und dann vergesse ich mal diese ganze Abstammung und diese ganze Literatur beziehungsweise diese echte Vaterfigur, sondern dann gilt es einfach auf Bitte in dem Umfeld, wo man dahin platziert wird, macht man dann seine Arbeit.
Müssen Sie die Figur, die Sie spielen, eigentlich mögen? Muss die Ihnen sympathisch sein?
Ich mag sie alle, ja, doch, ich mag sie. Ich mag auch Verrückte, also die Psychopathen, die Kaputten, sonst geht das nicht, glaube ich. Also wenn du da eine gewisse Distanz hast oder so. Es geht ja um in diesem Moment diesen Körper, diese Art und Weise, und das ist so ziemlich das Einzige, was ich kann. Ich kann mich dann relativ schnell, wenn der Text schön geschrieben ist, wenn die Situation, wenn man Freiheiten hat, die auch selber zu gestalten, sitze ich, gehe ich, laufe ich, komme ich rein, gehe ich raus, bin ich müde. Das sind ja die Fragen, die man sich so stellen kann, dank seiner Wassersuppe, die man die ganze Zeit sein Leben lang gelöffelt hat. Und das nennt man dann vielleicht Handwerk oder Routine oder Erfahrung. Aber es geht nicht um, oh, was ist denn das für ein Scheiß? Um Gottes Willen, wen spiele ich denn da oder so? Das glaube ich, das macht dann keinen Spaß.
Ich hatte den Fahnder und Tatort erwähnt, so die langen Rollen, also wo die über Jahre gingen. Ist das dann was anderes? Wächst man dann so in so eine Figur richtig rein? Lebt man die anders?
Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Der Fahnder, ich kam vom Theater und da wollte ich immer alles verbessern. Bis nach 3 Jahren ich gemerkt habe, das kann ich nicht, es nervt mich, es schlaucht mich, ich kann das nicht, ich will aufhören damit. Ich schaffe das nicht mit dem Fahnder. Ich habe und dann habe ich losgelassen und im 4. Jahr hat mir jeder gesagt, jetzt hast du es.
Ja?
Also ich wollte nichts mehr verbessern und ich habe das dann einfach Text wie Wasser und Dekoration nicht umschmeißen. So ist auch so ein geflügelter Schauspielerspruch. Und mir war das dann irgendwie alles wurscht. Und dann hatte ich plötzlich die Rolle. Da wollte ich nicht mehr der anspruchsvolle Theaterschauspieler sein, der weiß, wie es geht, und der versucht, die Leute noch vorher vom Flughafen anzurufen und zu sagen, pass mal auf, wir müssen uns vorher ganz kurz, weil die Stichworte haben sich geändert, ich habe eine ganz tolle Idee. So, das ist alles Quatsch und das hat einen total verbrannt und aufgebraucht und aufgezehrt. Aber ich wusste, ich mache das nicht länger als 4 Jahre. Ja. Dann habe ich schöne, anspruchsvolle Rollen spielen dürfen und nebenbei gesagt, durch diesen Seriendienst auch eine ganze Menge vor der Kamera gelernt. Dann hatte ich ein bisschen Glück nach dem Fahnder, habe tolle Rollen bekommen in schönen, großen Filmen.
Und dann kam der Tatort.
Und dann kam der Tatort.
Fritz Delvaux in
Frankfurt. Und da hat mich das gereizt, dass ich sage, jetzt muss ich es noch mal versuchen, mit Hände hoch, Waffe weg, wo waren Sie denn am Donnerstag? dass mir das so leicht von der Seele geht, wie ich mir das beim Fahnder immer gewünscht hätte. Und potzblitz. Plötzlich hatte ich's. Ich hab gemerkt, das bin jetzt ich. Ja, mir fiel auch zu dem Delmo ehrlich gesagt nichts anderes ein, als, ich sag's jetzt einfach mal, auch wenn wir Kulturradio sind, ein scheiß normaler Bulle, wie es sie tausend und millionenfach auf der Welt gibt, der seinen Job macht. Ich habe alle Arme, ich habe keinen Tumor, ich habe nicht mal Kinder, ich weiß nicht mal, wer meine Eltern sind. Und das Schöne war tatsächlich, dass die Arbeit mir nicht wie Arbeit vorkam, weil ich habe da am wenigsten geschauspielert beim Delmo, ganz ehrlich. Ich habe ganz wenig, also ich habe mir, das hatte ich dann so drin, dass ich dachte, das könnte ich jetzt auch sein als Polizist.
Jörg Schüttauf ist nur durch Zufall Schauspieler geworden. Eigentlich ist er im Grunde seines Herzens Polizist. Mal gucken, ob da noch was anderes rauskommt im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Er ist 1961 in Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, geboren. Herr Schüttauf, wann war klar, Jörg wird Schauspieler? War das von Anfang an für Sie? Kind schon?
Nee, erst war der Busfahrer, aber da war ich 4. Egal, ich bin dann mit 6 Jahren oder sowas von der Klassenlehrerin auf die Idee gekommen, oder sie hat mich da hingeschubst, mehr oder weniger, Jörg, wenn du spinnen willst und wenn du albern sein willst, dann mach's bitte nicht bei mir im Unterricht, geh ins Kindertheater. Und da bin ich da natürlich sofort hin, weil so ist gebunden, wie ich mein Leben lang bin, habe ich mir also diesen Hinweis nicht lange sagen lassen. Ich bin sofort los und dann habe ich mich dort unten beworben, war erst in der Kindergruppe und wurde dank meines Talentes ganz schnell in die große Gruppe überführt. Und da waren dann so die EOS-Schüler, also erweiterte Oberschule, alle Abiturienten.
Und Sie als?
Und ich als Junge? 7-jähriger, echt? Kleiner Junge durfte ich dann mitspielen. Manchmal war ich der Page, der Nussknacker, der neben dem König steht, keinen Text hatte und nicht mit der Wimper zucken durfte. Aber ich habe das sehr, sehr gut gemacht. Und dann war ich auch das Rumpelstilzchen, weil das war nun mal der Kleinste und ich war immerhin die Hauptrolle. Und bin ums Feuer getanzt und habe mich gefreut, wenn da irgendwie Gold bei rauskam. Ich weiß nicht mehr.
Interessant, ne? Also ich stelle es mir als den steifen Nussknacker vor und dann als das Rumpelstilzchen.
Ja, schon vielseitig einsetzbar.
Auch schon mal vielseitig einsetzbar.
Große Palette. Mhm.
Die Lehrerin hatte das ja mit einem Hintergedanken gemacht, dass sie sonst nicht so viel stören im Unterricht, hatte ich so rausgehört.
Hat ja, das stimmt, aber nicht so ganz Klassenkasper-mäßig bin ich ehrlich gesagt nie drauf gewesen. Aber ich sicherlich, vielleicht rede ich einfach zu viel.
Kino, Film, Kultur, war das so eine Familie, in die Sie reingewachsen, reingeboren wurden?
Ja, von der mütterlichen Seite her. Also die Mutter wollte tatsächlich, also Flucht, ne, Schlesien bis nach Chemnitz damals, dort hängen geblieben, jung gewesen, tanzen wollen, singen wollen, beste Freundin, Tochter eines Kulturhausleiters, zerbombte Stadt und so weiter und so fort. Aber eins stand noch, das war das Kulturhaus und da hat die Mutti immer mit dem Petticoat und ihrer Freundin Hand in Hand hin und heimlich von der Seitenbühne zugeguckt, weil Karten konnte man sich nicht leisten für dieses kleine Kulturhaus. Aber Freundin und Mutter gemeinsam den Plan, wir müssen irgendwie diese Hupfdohlen oder Gesang. Mutter war auf der Gesangsseite und schöne Geschichte übrigens, könnte man verfilmen. Die Freundin ist dann mit einem Aborigine von so einer Musikgruppe nach Neuseeland ausgewandert. Ach. Aborigine sind die Australier, Entschuldigung.
Maori.
Mit diesem Maori nach Neuseeland ausgewandert, die beste Freundin. Und wir haben sie jetzt, meine Freundin und ich, meine Frau und ich, wir sind seit 40 Jahren zusammen, immer noch nicht verheiratet, egal.
Besucht in Neuseeland? Sind,
ja, und die sieht aus wie meine Mutter, die spricht wie meine Mutter und dieses kleine Gebäude, was sie bewohnt, das war früher fast die erste Baracke, die in diesem Naturhafen gestanden hat. Und da wohnt sie heute noch. Und das ist der teuerste Ortsteil von Wellington. Und diese Baracke ist geschmückt mit Schwarz-Weiß-Bildern vom alten Chemnitz.
Ah, tatsächlich.
Das ist wirklich verrückt, ja.
Ist Ihre Mutter denn dann Sängerin geworden?
Nein, aber sie hat heimlich Gesangs- und Klavierunterricht genommen. Und bei der Klavierlehrerin hatte ich dann auch, sage ich mal, 3 Jahre vom 7. bis zum 9. Lebensjahr das Vergnügen, dort Unterricht zu
Vergnügen?
Haben. Vergnügen? Nein, es war kein Vergnügen. Es war, aber ich war nicht unbegabt, weil die Klavierlehrerin war ein bisschen sauer, als ich gesagt habe, ich habe keine Lust, ich will lieber auf dem Bolzplatz oder so. Ich möchte kein Klavier. Ich bereue das sehr.
Ja, naja, also Bolzplatz war es dann ja auch nicht nur, sondern eben Schauspielerei noch und dann irgendwann sollte es der Beruf werden.
Dass es der Beruf werden sollte und ich wusste, dass es klappt, das war schon in der 8. Klasse klar, denn ich durfte einen Babykurs besuchen, das war in der Schule, in der Leipziger Theaterschule, die hatten irgendwie Ferien und die Dozenten wurden aber weiter bezahlt, da hat sich der Staat gedacht, nee, die bezahlen wir doch nicht einfach weiter, die dürfen nicht so viel, die müssen jetzt auch was machen, also da müssen die Kinder sondieren und diesen Test habe ich erfolgreich bestanden. Und dann gab es noch 2 Kurse und da wurde weitergesiebt und den habe ich bis zuletzt erfolgreich absolviert. Und dann hat man mir gesagt, Jörg, bleib gesund, mach deine Schule zu Ende, mach deine Lehre, was auch immer du lernen willst. Aber dann
mach
sind
deinen
unsere...
Wehrdienst.
Und dein Wehrdienst macht auch, ja. Musste nicht jeder hin, also die Cleveren waren dann irgendwie krankgeschrieben. Wie gesagt, ich war noch nie der Cleverste, also ich habe das so mitgemacht, habe es auch alles gar nicht so bereut, weil das sind alles Bilder und Geschichten, die bleiben im Kopf und davon kann ich heute auch noch ein bisschen was, man zehrt davon, dass man das alles mal, also mehr erlebt hat als andere Leute, die Bücher schreiben und klug reden und eigentlich nicht dabei waren. Das ärgert mich immer. Ne? Na, mit anderen Worten, dann habe ich also die offenen Türen bereits gespürt, als ich 14 war.
Ah, ja.
Und ich wusste, dass es mit 21 da losgehen kann. Jetzt musste ich diese 6 Jahre überbrücken. Das habe ich dann gemacht mit meiner Lehre direkt am Theater, dann zur Armee.
Ja, da waren Sie so hinter den Kulissen, ne? Tischler und so weiter.
Genau. Also ja, Kulissenschieber. Und habe dann auch schon, das habe ich sehr genossen und sehr gemocht. Und auch da sind Bilder und Geschichten in Erinnerung, die kann mir keiner mehr nehmen. Das ist einfach toll.
Und dann eben Schauspielschule. Und dann ging es ja eigentlich schon während des Studiums, hatten Sie ja schon eine Fernsehrolle, wo Sie gerade Ihre Armee erwähnt haben, Ether und Ali. Das sind ja 2, die vom Armeedienst kommen. Also da haben Sie ja wahrscheinlich auch dann davon gezehrt.
Naja, das ist die Anfangssequenz vom Film. Übrigens kein Fernsehfilm, sondern ein Kinofilm. Und
witzigerweise
ein sehr erfolgreicher, weil das war so eine Art Roadmovie. Mhm. Und das hat so ein bisschen sich lustig gemacht, nicht nur ein bisschen, sondern ganz mit vielen feinen Tönchen, dass man also die DDR so ein bisschen ja, zum Schmunzeln findet, weil da war ein dicker Starker, der hat gesagt, wo es lang geht und ein sensibler Kleiner. Ich bin witzigerweise der sensible Kleine, der sich gerne sagen lässt, wo es lang geht, weil dem ist gerade die Frau irgendwie abhanden gekommen und das ist eine schöne Geschichte gewesen.
Da sind die Erinnerungen noch so frisch, das finde ich ja irre.
Ja, weil es gibt tatsächlich Leute, die mich auf der Straße ansprechen und sagen, ja. Mist, was du bisher gemacht hast, Ed und Ali, das war dein Film. So
das
einfach
war Anfang der 80er?
Ne? Ja, da war ich 21 und da waren 2 Jungs von der DEFA, also 2 junge Männer, Peter Kahane und sein Kameramann und die guckten, wer der Ete sein könnte. Und da war ich dann der beste Kandidat, nachdem ich irgendwie einen verhunzten Ferdinand gespielt habe beim Vorspiel. Und ich war so traurig im Raucherzimmer darüber, dass ich nicht diese Chance, dass mich irgendwelche DEFA-Regisseure da hier casten oder sonst sowas, das war mir wurscht. Aber das Szenenstudium, das habe ich mal wieder verhunzt. Und da saß ich so traurig und guckte so traurig aus der Wäsche, dass die sich das angeguckt haben und gesagt, vielleicht war er kein guter Ferdinand, aber ein Ete könnte er mit dem Blick, könnte ein ganz guter Ete sein.
Und ja, so offenbar ein sehr guter, weil Sie haben da schon gleich eine Auszeichnung gekriegt als Nachwuchsschauspieler, habe ich gelesen.
Ja.
Also nach dem Studium sind Sie dann zum Theater gegangen, also ins Hans-Otto-Theater nach Potsdam. Mhm. Also Theater, Film, gab es da irgendwie so eine Abwägung bei Ihnen? Oder?
Nein, nie. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe beim Schauspielstudium nie an eine Filmkarriere gedacht oder sowas. Wirklich, das war
immer Theater.
Nicht geplant. Eigentlich. Aber da hat mir, wie so oft, das Schicksal wieder ganz gut in die Karten gespielt. In der Oberspielleiter von Magdeburg, wo wir als Studenten waren am Ende des Studiums, der ging zufälligerweise zeitgleich, wie ich fertig war, nach Potsdam und nahm mich mit, Gott sei Dank. Denn es gab keine anderen Angebote von den Intendanten, außer eine Meisterklasse im Theater im Palast hieß das. Das war also Palast der Republik. Und das war so ein roter Haufen. Also die haben immer ganz viele kämpferische, sozialistische Sachen gemacht. Und dieses Angebot hatte ich wohl, aber nur mit der Bedingung, man sollte in die Partei eintreten. Und das wollte ich auch nicht. Berlin war so schlecht, nicht als Leipziger Absolvent, aber muss ich denn unbedingt in die Partei eintreten, um im Theater zu spielen? Nee, das sah ich nicht ein. Und da kam just dieser Oberspielleiter, der mich mit nach Potsdam nahm. Und das war sozusagen der Beginn am Theater mit dem kleinen Amadeus, den durfte ich spielen, den Mozart und so weiter. Das waren schöne Sachen, die ich gespielt habe. Aber ich wusste, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ich wollte nach Berlin.
Schauspieler Jörg Schüttauf ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe jetzt gerade gesagt, den 9. November 1989 standen Sie auf der Bühne und haben irgendwann mal gesagt, Sie hätten da nichts Besonderes erlebt?
Ich kam aus dem Theater und bin nach Hause gefahren mit dem Rad wahrscheinlich und kam dann unter das Dach in der Kleiststraße in Babelsberg. Es war eine nasskalte Nacht und ich setze mich an den Fernseher und sehe dieses Tuva-Buhu da an der Mauer und so einen Tag so schön wie heute und was die alles schreien und fassen die Trabis an und ich wecke meine Freundin, mit der ich heute noch zusammen bin, ich sage das bereits. Mhm. Und da hatte sie die Idee, mit dem Fahrrad nochmal loszufahren. Für mich aus heutiger Sicht, wie kommt sie ausgerechnet, sie, Lehrerin, aber nicht in der Partei oder sonst irgendwas, aber plötzlich war die hellwach und sagt, lass uns da mal hinfahren, dort, wo meine Oma immer in den Bus nach West-Berlin einsteigt. Ah. Da gibt es eine Wendestelle in Potsdam-Babelsberg oberhalb so. Da war ich aber noch nie, weil ich hatte keine Oma, die irgendwie in den Westen Bus nach Westen, Westen steigt und schon gleich gar nicht in Potsdam, da hatte ich überhaupt keine Verwandte. Und da sind wir mit dem Fahrrad an diese Wendestelle gefahren. Und der Busfahrer hat so der Körper zur offenen Tür und da probieren wir es mal, wa? Und das war der erste Westbus, den ich bestiegen habe in der Nacht, in der tiefen, grauen, finsteren, nassen Nacht mit meiner Freundin Hand in Hand. Betraten wir die heiligen Hallen dieses Busses, schauten uns den Stoff an und fassten zum ersten Mal fest, Griffe, Leder, wie auch immer an. Und um uns herum waren lauter Nachtgestalten, die ich kannte von Bars, keine Ahnung. Also immer so die Absacker trinken nach der Vorstellung. Mhm. Lauter so eine Nachtgestalten. Und wir guckten uns nur an und waren stumm. Und der Bus fuhr los und er fuhr zum ersten Mal auf diese ersten Meter, die für uns ja immer Zeit unseres Lebens verboten waren. Hier ist die letzte Ausfahrt und sobald du 3 Meter drüber warst, haben die dich gekascht und dann hast du erstmal eine Nacht wegen verboten oder Fluchtversuch oder sowas. Ich kann mich erinnern, dass der Grenzbeamte mit zitternden Händen, der hatte vielleicht seinen zweiten Tag im Dienst sozusagen, war ein ganz junger in der Ausbildung, so ein Zöllner. So, und der tat mir richtig leid, weil der wusste nicht, was er machen sollte und wo in welchen Seite des Ausweises er einen Stempel reinmachen sollte. Und wir gaben ihm nahmen den Ausweis zurück, tätschelten ihm die Hand und so, keine Angst, wir kommen doch wieder, ist doch gut. So, und dann sind wir nachts da nach Wannsee rein und dann war erstmal Totenstille, weil da fuhr nichts mehr.
Nee.
Und der Erste, der aus diesem besoffen, aus diesem Bahnhof gerollt kam, mehr oder weniger, war ein Sachse. Das war so ein Angestellter von der Deutschen Reichsbahn. Und das wusste ich auch alles, wisst ihr alles ja nicht. Dass die also praktisch auch bedient wurden von der DDR-Seite, diese Reichsbahn-Geschichten, also diese S-Bahn. Ja, und der sagt, das ist doch Wahnsinn, das ist doch Wahnsinn. Und stieg auf seine Schwalbe. Ich dachte, ich spinne. Ich dachte, was die denn hier? Ja, also jedenfalls war das dann eine Stunde Wartezeit, bis dann endlich der erste Anschluss kam. Das war dann so ein Doppelstockbus. Und der fuhr uns nach Steglitz rein, dann mussten wir wieder aussteigen, warteten wieder vor so einem Schlecker, ich weiß es noch wie heute. Und dann guckst du so in dieser grauen Nacht, diese gar nicht so bunten Fenster, die du dir immer erhofft und erwünscht hast und dachtest, das ist jetzt der blanke Westen.
Da kam gleich dann irgendwie so diese Systemkritik dann irgendwie in ihnen hochscheinbar.
Ja. Naja, es war jedenfalls eine sehr stille Nacht. Also für mich war es eine sehr stille Nacht, wir gingen Hand in Hand, konnten das alles nicht fassen und es war überhaupt nicht dieses überschwängliche Gefühl, sondern der Überschwang fand innen ganz still statt, zu sagen, das glaube ich jetzt alles nicht. Ja, so war's.
Also karrieremäßig wurde dann einiges anders, als Sie sich das vielleicht erhofft haben. Sie hatten nämlich eben erwähnt, dass Sie eigentlich nach Berlin wollten. Sie wollten ans Deutsche Theater und das hat dann irgendwie nicht geklappt. Aber vieles andere hat dann ja geklappt. Also, aber was mich mal interessiert hätte, so dieses, haben Sie das so ein bisschen anfangs als Bruch in der Karriere wahrgenommen oder haben Sie Angst gekriegt? Also weil Sie plötzlich so Engagement gewöhnt, dann plötzlich sich frei bewegen mussten? War da irgendwie, wie war das Ankommen in so einem System dann?
Gar nicht. Ich war ja jung und wie ich heute sagen kann, wenn ich auf die Bilder schaue, auch nicht unattraktiv. Ich war schon ein hübsches Kerlchen. Das hat mir damals aber keiner gesagt und ich mir selber am wenigsten. Nur, die Geschichte war so, ich hatte einen Vorvertrag mit dem Deutschen Theater, wollte im Frühjahr 1990 da mal anrufen, mal fragen, was denn so auf mich zukäme, wenn die im Sommer dann die neue Spielzeit eröffnen. Und diese KBB-Chefin wusste nichts von mir, denn die war neu. Und der Intendant war auch neu, der hat nämlich die Geschäfte von Dieter Mann übernommen. Und an alles wurde gedacht, die Wende war da, das Theater hat sich erneuert, der Intendant hat gewechselt, nicht unbedingt wegen der Wende, sondern es war planmäßig so. Aber die hatten mich vergessen. Und das erfuhr ich in einer Telefonzelle in Wannsee, weil die Telefonzelle im Osten, sprich Babelsberg, die war kaputt, wie so oft, wie 40 Jahre lang kaputt war. Und die andere, die funktionierte, standen Schlangen davor. Und mit Schlangen hatte ich es jetzt irgendwann mal satt. Und ich dachte mir, Kurt, den paar Westmark hast du ja noch. Und das ging eben. Man konnte über diese Kliniker Brücke als Spaziergänger da drüber, hatte ich meine Westmark da rein und hatte dieses Ferngespräch von West nach Ost. Und jetzt wird es wieder zu lang, was ich alles erzähle. Aber interessant. Es ist halt, natürlich ist das interessant. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein ganzes
was
Leben
der zu erzählen
was
hat.
Was der alte Mann alles zu erzählen hat. Ja, und dann hat sich herausgestellt, also die wissen nichts von mir. Eine Woche später soll ich dann persönlich nochmal in der Telefonzelle mit dem Intendanten sprechen. Und der sagte mir, ja, also ich kann mit Ihnen ehrlich gesagt nichts anfangen. Und dann war das nicht so schlimm, weil ich dann dachte, naja, das ist doch prima, dann könnte ich vielleicht erst den Film machen. Da kam ein schönes Filmangebot von einem wunderbaren Arthouse-Kunstregisseur, Egon Günther.
Da waren Sie, der Dichter Lenz, den hatte ich vorhin, glaube ich, Zeitgenosse von Goethe, hatte ich erwähnt.
Richtig,
ne?
Richtig. Nee, das kam da, ja. Ja, das war ein schöner, wirklich ein ausgesprochen schöner Film, den habe ich aber erst jetzt vor kurzem verstanden. Bis dahin habe ich mir gefragt, was haben die nur, was ist da denn, naja, egal. Und das habe ich dem Intendanten des Theaters gesagt und da sagte der, es geht ja gut los, also entweder machen Sie Theater oder Film, dann müssen Sie sich schon jetzt entscheiden. Da sage ich, naja, ich dachte, ich mache den Film und dann könnte ich später zu Ihnen kommen, aber... Nee, das machen wir nicht. Gut, okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Dann bin ich daraufhin ans Maxim-Gorki-Theater gegangen, habe dort vorgesprochen und habe auch gleich die erste Gastrolle bekommen. Wollte gleich einen Vertrag haben, hat aber der Hetterle, damals noch künstlerischer Leiter, Intendant im Maxim-Gorki-Theater, gesagt, nicht so schnell mit den jungen Pferden, wir wollen erst mal schauen, wie sie sich machen. Und am Tag der Premiere kam er zu mir mit dem Vertrag. Und ich in der Zwischenzeit dieser Proben hatte ich aber das Vorsprechen von Fahnder. Und da habe ich gesagt, Herr Hetterle, das wird wahrscheinlich nichts, weil... Die haben mich nach München eingeladen, da soll ich irgendeine Serie machen und die haben wohl auch eine Wohnung für mich. Ich kann jetzt gar nicht mehr hier anfangen, glaube ich. Nee, das können sie nicht, aber das Stück machen sie noch weiter. Ja, das mache ich gerne. Und dann bin ich immer am Wochenende nach Hause geflogen und habe das Theaterstück weitergespielt.
Aber das finde ich auch interessant. Also München, Anfang der 90er, ich war auch Anfang der 90er in München und war vorher beim ORB gewesen in Potsdam. Und in München war plötzlich die Wende überhaupt, da hatte ja nichts stattgefunden.
Nee.
Wie haben Sie das denn erlebt? Ich bin ja eigentlich aus dem Westen, also ich habe da nochmal andere Raufschau als Sie.
Ja.
Wie haben Sie das erlebt in München?
Also genauso. Für mich war das also plötzlich also rosa-rote Wölkchen, die da aufgingen. Ich nannte das immer so die Puppenstube Deutschlands im Nachhinein, habe ich so genannt. Weil ich kann das eigentlich nur damit vergleichen. München, diese aufgeräumte, heitere Stadt. Hm. Jeder hat dich eingeladen. Von jedem hast du gedacht, das sind alles Millionäre um dich herum. Und alle waren sie gut gelaunt. Und immer wenn du diesen Weg nach Hause angetreten hast, wurde die Stimmung düsterer und düsterer, um Kilometer.
Ach so,
und dann waren da noch diese Staus, da waren die Autobahnen noch nicht fertig. Und wenn du nach Hause kamst und nach Potsdam reinfuhrst, hast du gesagt, was ist denn hier passiert? Sind die alle in Trauer? Was ist denn hier los? Ist jemand gestorben? Nee, die Stimmung war einfach definitiv anders.
Für die Münchner hatte sich ja auch nichts geändert.
Gar nichts, gar nichts. Im Gegenteil, es hat sich heute noch nichts geändert. Also es hat sich für viele, viele, das muss man einfach sagen, für die alte Bundesrepublik überhaupt nichts geändert, außer dass ganz viele relativ günstig an wunderbares Land gekommen sind, an schöne alte Häuser und für ein Apfel und ein Ei und so weiter und so fort. Und das ist ja bis heute geblieben. Keine Kritik, so ist es halt. Das ist die Gnade der
im guten, Süden Geborenen oder so ähnlich. Im Westen Geborenen, keine Ahnung.
So, und wir haben halt, egal. Also, naja.
Ist ja interessant, wie Sie das, also in welcher Stimmung Sie das auch sagen, weil wir hatten vorhin doch mal, was man erlebt hat und auf was man dann zurückgucken kann. Also, weil gerade da frage ich mich dann schon manchmal so Darstellung der DDR. Also, bis heute. Sind Sie so auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution eigentlich zufrieden? Also wie realistisch ist die Darstellung der DDR? Eben von allen, die...
Also das relativiert sich jetzt nach und nach ein bisschen, insofern, dass es konkreter wird und dass ich ein bisschen unzufriedener werde. Weil ich merke, dass es einfacher ist, so ein Klischee zu malen, auch für den internationalen Markt. Das wird ja auch dann so gesagt, wie tolle Idee, Jörg, wir machen das aber so, wie es im Buch steht. Wir lassen das mal mit dem Klischee, weil das versteht der Ami und der Engländer weltweit besser als dieses kleine, retuschierte und differenzierte Bild, zu sagen, Leute, so war es nicht. Die waren nicht alle doof, die waren nicht alle aggressiv oder sonst irgendwas. Wir haben auch nicht alle irgendwie geduckt, irgendwie heimlich unter der Decke gesäuselt. Das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht. Aber es ist halt einfacher, das so ein bisschen zu berichten. Dann kommt auch noch eine große Schwierigkeit dazu, jeder hat so seine eigene DDR erlebt. Also diese subjektiven Eindrücke, die der eine hatte und sagt, das war doch furchtbar, das war doch. Dann hatte der halt Pech gehabt mit diesem blöden Arsch von Parteisekretär oder sonst irgendwas. Und bei uns am Theater war es eben aus Versehen nicht so, aber an anderen Theatern möglicherweise schon. Man sieht da schon Unterschiede. Und das, für den einen ist die DDR was ganz, ganz Furchtbares. Und für mich, ganz ehrlich gesagt, mir ging es da gut. Ich war die ganze lange Zeit, wie wir besprochen haben, Schüler, Lehrling, Student. Und dann hatte ich ganz wunderbare Aufgaben. Mhm. Das Einzige, was ich nicht hatte, ist diesen blöden Pass, dass ich den Westen mal vor meinem 65. Lebensjahr besuchen kann. Da war ich wirklich scharf drauf. Und das war der Grund, und so ziemlich der Einzige, ans deutsche Theater zu wollen, was dann eben nicht geklappt hat.
Wie wir es ja besprochen haben, ja. Also da ist schon eine gewisse Wut bei Ihnen. Oder ein Missfallen.
Ein Missfallen, aber das äußert sich nicht in Wut. Und vor allen Dingen, du hast ja auch als Gegenüber, oftmals sind es auch teilweise westerische Serien, die sagen, doch, ich weiß, wie es war. Ich weiß, ich war ja da. Ich habe das ja erlebt. Bestes Beispiel, es gab eine Einstellung in so einem Film, so einem Klischeefilm, wo ich dann gesagt habe, ich mache da gerne mit, das ist eine tolle Rolle, aber ganz so war es nicht. Und da gibt es nur ganz kurz. Ich weiß, wir sind zu lang. Und da gab es, also da sagte die Kamerafrau, tolle Frau, wir müssen den Boden nochmal wischen, der ist voller Staub. Und da sagte der Regisseur, also den Hausflur, Hausflurboden, Neubau.
Mhm.
Und da sagte er, nein, das lassen wir jetzt so, so war das. Und da sage ich, stopp. Wenn es was Sauberes gab im Osten, dann waren es die Hausflure. Also diese Kehrwoche, die in Stuttgart, die gab es in der ganzen DDR. Jeder hatte dieses Brettchen. Und egal, wie die Buden von außen aussahen, diese Häuser sahen alle in der Regel schlecht aus. Es sei denn in Marzahn, die gerade frisch gebauten. Mhm. Aber der Rest sah wirklich aus, als ob er jeden Moment zusammenbricht. Auch das ist etwas, was ich bei Filmen manchmal bezweifle. Das ist so, oh Leute, wer hat denn dieses Szenenbild gemacht? Nee, also so grau. Und dann siehst du aber in deiner Datei von Bildern schwarz-weiß, oder Dias von früher, und du guckst genauer hin und sagst, das sah wirklich so aus. Mein Gott, das ist uns doch nicht aufgefallen, wie kaputt und marode und grau und der Putz überall bröckelte. Aber die Hausflure waren gebonert und gewischt. Und das ist so ein Ding, ja, wo ich dann auch manchmal sage, nee, stopp, lass das sauber machen, das stimmt nicht, das muss Gewinner sein. Lass das jetzt so, wir haben keine Zeit, das war so. Ja, so sieht es dann aus.
Ost-West-Erfahrung, so kann man es vielleicht nennen, von Jörg Schüttauf hier zu Besuch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich habe zu danken. Tschüss.
Und ich möchte jetzt noch auf den Film hinweisen, den können sich unsere Hörerinnen und Hörer ja noch angucken, mit dem wir angefangen haben, nämlich den Berlinale-Film, den Film von der Regisseurin Natalia Sinelnikova. Wir könnten genauso gut tot sein. In der Sektion Perspektive Deutschland läuft er noch am Freitag, Samstag und am Sonntag.